Was haben wir bisher entdeckt? Wir müssen das Evangelium reden. Die Ungläubigen brauchen das Evangelium. Wie hat Jesus mit Ungläubigen geredet? Wie können wir es praktisch tun? Heute Morgen hatten wir so viele Tipps mitbekommen. Es waren nicht nur 7 Schritte, das waren, glaube ich, 7 Schritte mit 10 Unterschritten jeweils, oder? Aber ich fand sie so hilfreich. Natürlich sind sie alle unterschiedlich anwendbar in unterschiedlichen Momenten. Und jetzt wollen wir heute zu dem Punkt kommen, wie erkläre ich das Evangelium? Wie erkläre ich das Evangelium? Wer von euch hat schon mal eine Predigt von Paul Washer gehört? Ein paar. Wer von euch hat 2 Predigten gehört? Ist euch was aufgefallen bei Paul Washers Predigten? Ja? Wenn ihr ein paar von den Predigten gehört habt, hat er nur eine Predigt, die er predigt. Das ist immer dieselbe Predigt. Und trotzdem, ich weiß nicht, wie viele Predigten ich gehört habe, von ihm 50 mindestens. Er erklärt immer und immer das Evangelium. Ah, sorry. Er erklärt immer und immer das Evangelium. Das ist vor allem, wenn er irgendwo zu Gast ist. Erklärt er das Evangelium. Er predigt immer das Evangelium, weil er nicht weiß, wer von ihm sitzt, wer nicht gerettet ist und wer gerettet ist. Es gibt so ein paar versteckte Aufnahmen von ihm irgendwo, wo er mal tatsächlich durch einen Vers geht, durch Epheserbrief Wort für Wort durchgeht. Ich fand die auch richtig cool. Aber was ich oft gehört habe, waren seine Predigten über das Evangelium. Und die haben mich extrem geprägt. Ich fand das interessant, jedes Mal ihm zuzuhören, wo er dieselben Geschichten erzählt, wo er dieselben Illustrationen verwendet. Und trotzdem war es jedes Mal was anderes. Weil bei ihm war es nicht nur, ich habe auswendig gelernt. Habt ihr mal Gedichte in der Schule auswendig gelernt? Das ist immer wieder dasselbe. Der Reiter reitet durch Rost. Ach, ich hab's. Okay, ich habe es schlecht auswendig gelernt, wenn ich mich echt entsinne. Genau. Ja, das mussten wir auch auswendig lernen. Aber so müssen wir nicht das Evangelium erzählen. Wenn wir in der Bibel, in der Apostelgeschichte uns ein paar Predigten anschauen, da gibt es echt viele Predigten in der Apostelgeschichte. Das sind, glaube ich, 5, 6 irgendwie, also mindestens 7, glaube ich, so um den Dreh. Sind die jedes Mal anders und jedes Mal wird das Evangelium gepredigt. Bei Paul Washer ist jede Predigt auch anders und dennoch sehr ähnlich. Warum? Er hat das Evangelium studiert und hat einen Fahrplan. Er hat da kein Manuskript, dass er sagt, du jetzt diese Illustration und wie, also alles vollkommen ausgeschrieben. Er weiß die Illustration und kann sie verwenden in jeglichen Gelegenheiten. Und das will ich euch beibringen. Eduard hat heute davon erzählt, wie hat er seinem Arbeitskollegen per Team-Meeting das Evangelium erklärt. Erinnert ihr euch? Team Jesus. Nein, nicht das Team Jesus. Also er war, als er telefoniert hatte und das Buch hatte. Was hat er gemacht? Er hat die Gliederung genutzt. Und was hat er dann gesagt? Erinnert ihr euch? Da war ein richtig cooler Satz. Was ist für ihn dein Licht irgendwie so? Was ist ihm... Fiel es ihm schwer oder leichter dadurch? Er hatte eine Struktur und er meinte, auf einmal konnte ich das Evangelium, also irgendwie hat er formuliert, dass er sich sicher war, wie er das Evangelium erklären konnte. Und das will ich euch mit euch mitgeben. Ich glaube, du hattest beim Grundlagenkurs, was hatten wir beim Grundlagenkurs gemacht? Erinnerst du dich dran?
Achso, ja. Wir sollten als Übung unseren Nachbarn oder irgendjemandem dann das Evangelium erklären.
Und ich hatte im Grundlagenkurs, das waren so alle... Teilweise nicht gläubig, teilweise gläubig und die mussten das Evangelium erklären. Aber wir sind eine kleine Struktur durchgegangen. Und du hast erwähnt, dass dir die Struktur geholfen hat. Du wusstest gar nicht, dass man eine Struktur verwenden kann. Und ich war so, okay, interessant. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, eine Struktur hilft. Weil für mich war klar, ich brauche eine Struktur. Also ohne Struktur komme ich nicht zurecht. Ich brauche immer irgendwie eine Gliederung, wenn ich irgendwas erzählen will. Eduard hat erzählt, dass er eine Gliederung braucht. Jetzt habe ich ein Bücher gelesen zum Evangelium erklären. Und die sagen, wir brauchen eine Struktur. Fand ich so interessant, echt. Also ich glaube, das ist, was ich heute mitgeben will. Ein kleines, hilfreiches Werkzeug namens Struktur. Struktur ist überall hilfreich. Wenn man weiß, wohin man hin will, dann kommt man dahin. Wer mal ohne Navi fährt, wie merkt man sich die Strecke? Ein paar Schilder so. Okay, ich muss da abbiegen. Wir waren jetzt in Bayern und ich hatte versucht, nicht jedes Mal Navi zu verwenden, wenn ich dann zum Einkaufen gefahren bin. Ich habe versucht, beim ersten Mal gleich den Weg auswendig zu lernen. Und ich wusste, okay, da links und dann da abbiegen und dann da rein. Und ich bin jedes Mal so gefahren. Ich kannte nicht jeden Zentimeter und jedes Mal habe ich neue Häuser entdeckt. Und ich dachte, ah, cool, das gibt's hier, ach, das gibt's hier. Jedes Mal auf jeder Reise habe ich neue Häuser entdeckt. Aber ich hatte eine Struktur, wo ich wusste, wie ich zum Edeka komme, um für uns einzukaufen. Wenn wir einpacken, wenn wir Sachen für die Freizeit gepackt habt, hat sich ungefähr so eine Struktur im Kopf, was ihr alles einpacken müsst? Du hast gar nicht gepackt, weil du eine Frau hast. Ich habe auch nicht gepackt. Es heiratet, das gibt so viele Vorteile. Die Vorteile können unterschiedlich aussehen. Eine Vorteil kann auch sein, dass die Frau für dich die Sachen packt.
Vielleicht werde ich die packen.
Okay, die selbst gepackt haben, was habt ihr eine Struktur gehabt im Kopf? Ja, T-Shirts braucht man? Überlegt, wie viele T-Shirts? Unterhosen, Co., also einfach die Standardsachen? Ja, aber jetzt so deine Sachen. So, du überlegst, was brauche ich denn? Du nimmst nicht das den ganzen Haushalt mit, oder? Also bei uns fühlt es sich so manchmal an, wenn wir in Urlaub fahren, dass die Wohnung ist jetzt leer, wir fahren jetzt los. Wir brauchen immer Struktur. Und wenn ihr das Evangelium erklären wollt, müsst ihr nicht eine Spezialeinheit werden, die jedes einzelne Detail vom Evangelium in der Fülle, in der Tiefe erklären könnt. Darum geht es gar nicht. Was von euch verlangt es, ist das Evangelium in der Kürze zusammenfassen zu können. Ihr solltet das in einer Minute erklären können, ihr solltet es in 10 Minuten erklären können und auch in 100 Stunden. 100 Stunden? Wenn du die Bibel durchliest, hast du noch nicht mal 100 Stunden. Das ist eine gute Erklärung vom Evangelium. Ich glaube, du brauchst fast ein bisschen länger.
Ach. Wenn du es cool liest, kannst du das schaffen.
Was?
Wenn du nur liest, aber
nicht verständlich ist. Ohne Erklärung. Ich glaube, das ist um den Dreh, oder?
Ich stelle mir davor, ihr bittet 10 gemacht und ich konnte nicht 100 Stunden mehr einteilen in einem ganzen Jahr.
Ja, da hast du wahrscheinlich länger gelegt, weil du musst ja Zusammenfassung machen.
Ach, stimmt.
100 Stunden habe ich gesagt, wenn du wirklich liest, aber da musst du Gedanken machen. Wenn du Gedanken habe ich, glaube ich, ausgerechnet damals 200 Stunden ungefähr, wenn du dir so ein bisschen Gedanken machst.
Okay, gut zu wissen. Und das geht, wenn man weiß, wo lang es geht. Also 100 Stunden vielleicht nicht, aber eine Minute, 10 Minuten oder vielleicht eine Stunde über das Evangelium zu reden, geht, wenn wir eine Struktur wissen. Ich will euch eine grobe mitgeben, die ganz einfach ist. Und dann werden wir eine biblische uns anschauen. Also eine, die ist nicht biblisch, die gibt es in keinem Bibelvers, aber die finde ich gut. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mache hier. Die Römerstraße, wer hat die Römerstraße erwähnt? Du? Wisst ihr, warum sie Römerstraße heißt? Ja, und die Römerstraßen, die waren die Straßen damals, die gerade gingen und alle nach Rom, kommt zum Ziel. Okay.
Ihr habt kein Bild mehr.
Ihr habt kein Bild mehr, doch habt ihr eins.
Hä?
Das ist ja echt grau. So. Das könnt ihr aufschreiben irgendwo. Ich werde euch jetzt anhand dessen das Evangelium erklären. Und es kann beliebig lange dauern. Okay. Gott, Mensch, Christus, Antwort. Gott ist derjenige, der dich und mich gemacht hat. Er hat das ganze Universum geschaffen. Und weil er uns geschaffen hat, sind wir ihm verpflichtet, dankbar zu sein und uns an seine Gebote zu halten. Und er ist ein Gott, der gerecht ist, der nicht zulässt, wenn man seine Gebote übertritt. Er ist es, der bestraft. Aber er ist auch ein Gott, der voller Liebe ist. Er ist ein Gott, der persönlich ist. Das ist wer Gott ist, der die uns und alle gemacht hat. Dann gibt es uns, wir Menschen. Wir Menschen haben ein Riesenproblem, oder? Wir sollten eigentlich liebevoll zueinander sein, aber was machen wir? Wir beschweren uns übereinander. Wir sollten Gutes tun, aber wir machen so viel Schlechtes. Schau dich um dich herum. So zerbrochen sind wir. Die Bibel beschreibt diesen Zustand als Sündenfall. Gott hat dem Menschen gesagt, was er tun soll, aber er hat gegen ihn rebelliert und gesagt, nein, ich weiß den Weg besser. Und so hat der erste Mensch, Adam und Eva, gegen Gott rebelliert. Und seitdem tun es alle Menschen. Jeder einzelne Mensch rebelliert gegen Gott und verdient damit die Strafe. Und Gott hat gesagt, die Strafe ist der ewige Tod. Die Bibel nennt es auch Hölle. Wenn alle rebelliert haben und die Strafe dafür die Hölle ist, wohin kommst du? Genau, in die Hölle. Das ist der Weg, wo jeder Mensch hingeht. Gott ist gut und wir haben seine Gebote übertreten und wir gehen in die Hölle. Aber weißt du, die Bibel endet dort nicht. Die Bibel dreht sich um Jesus Christus. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er gesagt hat, ich will Menschen retten. Und das hat er gemacht, indem er selbst Mensch geworden ist. Jesus Christus. Er ist auf diese Erde gekommen, hat ein vollkommenes Leben gelebt. Er hat kein einziges Mal gesündigt. Das, was wir hätten tun sollen. Er hat alle guten Sachen getan, die wir hätten tun sollen. Aber dann wurde er von seinem eigenen Volk verraten, von den Besatzern gekreuzigt und hing dort am Kreuz. Er wurde behandelt wie der schlimmste Verbrecher, obwohl er nur Gutes getan hat. Und es schien so, als hätte Gott ihn verlassen, obwohl er nie was Böses getan hat. Aber es schien nur so. Denn dort hing Jesus Christus am Kreuz, bezahlte für die Schuld der Menschen. Was Gott sich ausgedacht hat, dass die Menschen, die können für ihre Schuld nicht bezahlen, also bezahlt er selbst für ihre Schuld. Indem er dafür bestraft wird. Was am Kreuz passiert ist, ist nicht war ein Zufall, dass Jesus gekreuzigt wurde oder die größte Tragödie. Nein, das war Gottes Plan. Dass er selbst für die Schuld der Menschen bezahlt, indem er gekreuzigt wird. Und Jesus Christus stirbt für unsere Sünden. Aber er bleibt nicht tot, sondern er steht auf. Und damit hat er gezeigt, dass er den Preis vollkommen bezahlt hat und dass er den Tod besiegt hat. Das ist die Geschichte von der Bibel. Gott ist heilig, wir Menschen sind sündig, aber er hat einen Plan für uns gehabt, nämlich, dass Jesus Christus für unsere Sünden stirbt. Und es bleibt aber nicht dabei. Nicht jeder wird gerettet, weil Jesus Christus gestorben ist. Sondern du musst sagen, ich schaffe nicht selber in den Himmel zu kommen. Christus, bitte nimm mich an. Und dann wird dir Jesu Werk zugerechnet. Du musst das, was Jesus am Kreuz getan hat, annehmen, indem du sagst, ich vertraue dir. Ich will nicht mehr so leben wie vorher, sondern ich will ein Leben mit dir leben. Und dazu rufe ich dich heute auf. Das war das Evangelium. An diesen vier Punkten. Konntet ihr nachvollziehen, wie ich den Schritt durchgegangen bin? Und das kann man beliebig kurz machen. Man kann sagen, Gott ist heilig, der Mensch ist sündig, Christus ist für die Sünden gestorben, deswegen glaube und tue Buße. Ich habe dasselbe gemacht, was ich vorhin jetzt in, weiß nicht, 5 Minuten gemacht habe. Dieselbe Botschaft. Natürlich muss man erklären, was heißt, dass Gott heilig ist. Oder was heißt, dass der Mensch sündig ist. Das habe ich versucht, ein bisschen länger zu machen. Aber das ist eine Struktur, die euch helfen kann, das Evangelium zu erklären. Am liebsten würde ich jemand von euch jetzt nach vorne holen und dass jemand das versucht. Na gut, machen wir nicht. Okay, gibt es eine Bibelstelle, die so diese Struktur vorgibt? Ich habe sie noch nicht gefunden, ich habe auch nicht danach gesucht. Aber es gibt ein Buch in der Bibel, das sich um das Evangelium dreht. Kennt ihr das? Die Bibel dreht sich um das Evangelium, absolut. Der Römerbrief. Der Römerbrief dreht sich um das Evangelium. Wir haben schon darüber kurz geredet gehabt. Paulus wollte nach Spanien, der war Feuer und Flamme für Spanien. Aber nicht wegen Urlaub dort. Damals hat Portugal noch zu Spanien gehört, glaube ich. keine Ahnung. Das war ein geiles Mann. Und deswegen hat er den Römern das Evangelium so klar und deutlich erklärt, wie er es nur konnte. Und ich will mit euch heute durch den ganzen Römerbrief gehen. Den ganzen Römerbrief, so, also doch großenteils. Euch ermutigen, den Römerbrief zu studieren, wenn ihr wollt, auswendig zu lernen. Also jemand, den ich kenne, der lernt den Römerbrief auswendig, das ist, glaube ich, Kapitel 9, 10 irgendwo. Es geht. Und er hatte kein 1-0 Abi gehabt, ja? Das, mit euch durch das, den Römerbrief gehen, Struktur aufzeigen und dann euch 1, 2, 3, 4, 5 Verse mitgeben, mit denen ihr durch das Evangelium gehen könnt. Nicht die Römerstraße, wie ihr sie kennt, sondern ein bisschen angepasste, die hoffentlich besser ist. Weiß nicht. Hoffentlich. Ich habe es tatsächlich noch nicht getestet. Also das war jetzt in den Tagen, wo ich mich darauf vorbereitet habe, dass ich sie ein bisschen angepasst habe für die Freizeit, aber ich habe sie noch nicht ausprobiert. Na gut. Römerbrief. Schlag mal den Römerbrief auf. Wir haben heute viel vor, ja? Ich brauche heuer Konzentration. Gideon, musst du jemand noch Energy String verteilen? Das ganze, den ganzen Römerbrief. Was? Ist doch okay? Ja, ich hab doch gesagt, ja. Ja klar. Das war kein Scherz. Also der Römerbrief hat eine Einleitung und einen Schluss. Den überspringen wir gerade aus Zeitgründen. Ey, das ist eine super Idee. Jeder kriegt einen Shot.
Das schneiden wir auch so raus. Das ist eine super Idee. Jeder kriegt einen Shot.
Alles
Koffein. Okay. Womit beginnt der Römerbrief vom Inhalt des Evangeliums? Alle sind verloren. Und das fängt in Kapitel 1, Vers 18, so ungefähr, bis 3, Vers 20. Und da sind... Ups. Keiner. Ist... Okay. Erster Abschnitt, keiner ist gerecht. Alle sind Sünder. Seid ihr dabei? Was wir jetzt machen ist, ihr lest in diesem Abschnitt die Überschriften aus eurer Bibel vor. Die sind nicht inspiriert, aber die sind hilfreich. Okay? Ja gut, dann dürft ihr nicht vorlesen. Wer es vorlesen kann, darf vorlesen. Die Überschriften aus eurer Bibel von Vers 18 bis 3 Vers 20. Ja.
Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen.
Okay.
Das gerechte Gericht Gottes über alle Menschen.
Ja.
Die Gerechtigkeit Gottes in seinem Gericht.
Hast du nicht eins überspringen?
Ah, Entschuldigung, ich habe eins vergessen. Die Juden werden durch das Gesetz als Sünder verurteilt. Dann kommt die Gerechtigkeit Gottes in seinem Gericht. Und dann kein Mensch ist vor Gott gerecht.
Ja. Hat das so ein bisschen unterstützt, meine Aussage, dass das keiner gerecht ist? Doch. Das könnt ihr euch merken. Kapitel 1, 2 und 3, die Hälfte ungefähr davon. Keiner ist gerecht. Riesengrundlage, werden gleich drüber reden. Dann kommt der zweite Abschnitt. Das ist ab Vers 3, Vers 21. Und das ganze Kapitel 4. Dort geht es um gerecht durch Glauben. Dass wir gerecht sind durch Glauben und nur durch Glauben. Okay? würde ich heute nochmal die Kapiteleinteilung machen, würde ich hier irgendwie das anders machen. Dann könnte man sich viel leichter merken, aber naja. 3 Vers 21 und das ganze Kapitel 4. Wer kann die Überschriften da vorlesen? Ja, einer von euch beiden, wer will.
Abraham als Vater derer, die durch Glauben gerecht werden.
Ja, das war's. Also Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus und dann das Thema Abraham. Dass Abraham genauso durch Glauben gerechtfertigt worden ist. Und das ist das Beispiel dafür, das perfekte Beispiel, was es heißt, durch Glauben gerechtfertigt zu werden. Dann geht's weiter. Jetzt wird es ein bisschen einfacher. Kapitel 5 bis 8. Das ist der Schatz der Rechtfertigung. Kapitel 1 bis 3, Schatz der Rechtfertigung. Nee. Kapitel 1 bis 3, keiner ist gerecht. 3 bis 4, gerecht durch Glauben. 5 bis 8 sind die Vorteile deren, die gerechtfertigt sind. Was haben sie denn damit? Ja, man ist gerechtfertigt, aber was beinhaltet das Ganze? Das ist sozusagen, wenn ihr auf der Produktseite irgendwie lest, und was kann das Gerät alles? Sozusagen, das ist die Auflistung. Was ist alles damit inkludiert? Okay, das Wort inkludiert ist ja nicht so beinhaltet. Okay, wer will es vorlesen? Die Überschriften. Kapitel 5, 6, 7, 8.
Die Früchte der Gerechtigkeit aus Glauben, die Sünde durch Adam und die Gerechtigkeit durch Christus. Der Gläubige ist eins gemacht mit Christus, der Sünde gestorben, Gott lebend in Christus. Die Gläubigen sind berufen, der Gerechtigkeit zu dienen. Vom Gesetz befreit, dient der gläubige Gott im Geist. Das Gesetz macht das Wesen der Sünde offenbar, das Fleisch und die innewohnende Sünde.
Kapitel 8 auch noch.
Das neue Leben im Geist, die Hoffnung der kommenden Herrlichkeit, die Zuversicht der Auserwählten Gottes.
Nicht, wo ist es? Ach so, ich hab's überklebt gehabt, ja. Es geht darum, grob zusammengefasst, durch Glauben Kapitel 5 sind wir sicher, dass Gott uns liebt. Seine Liebe ist uns da. Kapitel 6, es ist nicht nur, dass wir vergeben sind, sondern dass wir auch verändert werden, dass wir nicht mehr der Sünde dienen, sondern Christus. Kapitel 7 ist der Umgang mit Sünde, dass er da ein ganz anderer ist. Und Kapitel 8 ist der Wandel im Geist. Das ist sozusagen, was die Folge ist, wenn wir gerechtfertigt sind. Das ist Kapitel 5 bis 8. Ergibt das Sinn? Kapitel 9 bis 11, können wir die eigentlich streichen? Die sind immer so nicht gern gelesen. Worum geht Kapitel 9 bis 11? Ist ein bisschen komplizierter, aber bleibt mal kurz mit mir, indem wir nicht die Überschriften lesen zuerst, sondern... Was denn? Sondern die Einleitung dazu. Die anderen waren so ein bisschen einfach, hier ist ein bisschen komplizierter. Schaut mal Kapitel 9, Verse 1 bis 6. Ich sage die Wahrheit in Christus. Ich lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und unablässigen Schmerz in meinem Herzen habe. Ich wünschte nämlich, selbst von Christus verbannt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören, die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißung. Ihnen gehören auch die Väter an und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Amen. Er spricht hier von den Israeliten und sagt, ich wünschte so sehr, dass sie gerettet werden. Aber wie viele von den Israeliten haben das Evangelium angenommen? Nicht viele. Es sind viele, die sozusagen die Bibel, das Alte Testament haben, aber nicht an Christus glauben. Und dann kommt die große Frage. Was ist eigentlich nun mit Gottes Versprechen für Israel? Und Vers 6, nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Paulus geht auf das Thema ein und sagt, durch Glauben gerettet, gerettet durch Glauben, der Schatz der Rechtfertigung. Aber wenn Gott Sachen verspricht und sie nicht einhält, wie viel ist das wert? Keine Ahnung, ich verspreche Waldemar 1.000 Euro nächste Woche, aber er weiß ganz genau, ich habe es ihm schon 10 Mal versprochen. Wie hoch ist seine Hoffnung und Freude darauf auf die 1.000 Euro? Genau. Und wenn Gott Israel die Rettung versprochen hat, aber die alle gar nicht gläubig sind, wie hoch ist unsere Chance? Ihr wollt nicht darauf antworten. Wisst ihr warum? Weil meine Frage fehlerhaft war. Es ist nicht, dass Gottes Verheißungen hinfällig geworden sind. Und das erklärt dann Kapitel 9 bis 11. Und wenn ihr es wissen wollt, lest Kapitel 9 bis 11. Das ist eine Bestätigung von Gottes Gerechtigkeit. Kapitel 9 bis 11 beweist Paulus, Gott ist gerecht. Er hält sein Versprechen und ist absolut gerecht in seinem Handeln. Und zwar ist dann die große Frage, wie es mit Israel und Auserwählung und Co. zusammenhängt. Und Kapitel 12, wer weiß, dass Kapitel 12 anfängt? Der praktische Teil. 12 bis 15, so Anfang, ist das Ausleben. In Kapitel 12 hat, komm ich mal ein bisschen rum. Kapitel 12 zeigt aus, wie es praktisch geht. Wisst ihr, was das Verrückte ist? Kapitel 1 bis Kapitel 11 gibt es kaum Sachen, wo uns auffordert, etwas zu tun. Ich glaube, ein paar kleine, also ich glaube, eins oder zwei. Bin mir nicht sicher, irgendwann habe ich mal gezählt. Der sagt nicht, was wir tun sollen. Der erklärt nur das Evangelium die ganze Zeit. Seine Anwendung macht er ganz hinten dran. Erklärt Kapitel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das Evangelium. Und dann sagt er, wie wir leben sollen. Schaut mal kurz in Kapitel 12. Dort heißt es nun, ich ermahne euch nun, ihr Brüder. Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun. Vorher war, so ist Gott, so herrlich, so treu, so wird man gerettet. Und dann, ich ermahne euch nun, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Er sagt, angesichts dessen, was wir kennengelernt haben, gebt eure Leiber hin. So sieht ein Leben in Liebe aus. Und dann ist eine Aufforderung nach der nächsten. Tut das, tut das, tut das, tut das, tut das, tut das, tut das. Ganz, ganz viele. Aber die basieren alle auf dem Evangelium. Wie wir nun das ausleben sollen. Okay. Wie kann das uns helfen? Wie kann das beim Evangelisieren helfen? Was denkt ihr? Ihr lädt ein, sagt, komm, wir lesen den Römerbrief. Ist eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Die Bibel zusammen zu lesen, ist eine super Möglichkeit. Wie es euch helfen kann, wenn ihr das studiert. Ihr habt eine Hausaufgabe, ihr müsst das Zeug studieren. Ihr müsst den Römerbrief kennen. Die an den Rest der Bibel auch. Aber das wird euch helfen zu evangelisieren, wenn ihr das Evangelium jedes Mal mehr und mehr versteht. Ich weiß nicht, wie oft ich den Römerbrief gelesen habe. Aber jedes Mal habe ich es ein bisschen mehr verstanden. Es ist schwer genug, dass ihr auch beim tausendsten Mal lesen noch neue Sachen entdeckt. Aber mit jedem Mal wird es mehr klar. Ihr könnt es einmal durchlesen. Ihr könnt es mal in einer anderen Übersetzung durchlesen. Ihr könnt es mal als Hörbibel anhören. Das eine Mal lest ihr durch und unterstreicht alle Fragen. Das andere Mal lest ihr durch Und achtet auf das Wort Gerechtigkeit. Das andere Mal auf das Wort Gesetz. Das andere Mal auf das Wort Glauben. Ihr habt schon 5, 6 Mal durchgelesen. Das wird bei euch eine Frucht tragen, dass es irgendwie hängen bleibt. Bei uns ist so, ey, ich weiß nicht, es gibt so Leute, die haben einen Film 1, 2 Mal durchgeschaut und die können helfen, den Film des Filmes zitieren, oder? Ey, wenn wir es so mit dem Römerbrief umgehen würden. Also ich will euch ermutigen, das zu studieren. Und was ich mit euch jetzt machen will, wir wollen 5 Verse durchgehen, die ihr markieren könnt in eurer Bibel und die ihr mit einem Ungläubigen tatsächlich zusammen lesen könnt und anhand dessen das Evangelium erklärt. Es ist nicht so, dass die anderen Verse unwichtig sind. Ihr könnt sie auch abwechseln. Aber an diesen könnt ihr euch so ein bisschen anhand hangeln an dem Evangelium. Und die ihr nicht gläubig seid, jetzt könnt ihr zuhören und das Evangelium nochmal hören. Also ihr habt vorhin das gehört und jetzt könnt ihr es nochmal hören. Okay? Ich will euch versuchen, an 5 Versen das Evangelium zu erklären. Und dazu habe ich, glaube ich, eine Bibel hier. Der erste Vers ist 3, Vers 12. Die gute Botschaft des Evangeliums beginnt mit einer richtig schlechten Botschaft. Dort heißt es, sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Die Botschaft des Evangeliums fängt an, dass es keiner, der Gutes tut. Ist das ein Problem, dass keiner Gutes tut? Es ist ein Riesenproblem. Gott hat uns dazu gemacht, dass wir Gutes tun, dass wir ihn widerspiegeln auf dieser Erde. Stell dir vor, du bist ein Arbeitnehmer und du schickst deinen besten Angestellten hin, um deine Firma auf einer Messe zu vertreten. Du sollst das neueste Produkt präsentieren. Und dann guckst du in den Livestream von der Messe rein und siehst, dass dein Arbeitnehmer am Stand sitzt und Bier trinkt und alle Leute anschreit und nach ihnen Papierchen wirft. Wie erfreut wärst du über den Arbeitnehmer? Du wirst ihn fristlos kündigen. Und so sind wir Menschen. Guck mal, was da steht. Wir taugen alle zusammen nichts. Es ist nicht nur, dass wir Böses tun. Noch schlimmer, wir wurden dazu auf diese Erde gesetzt, dass wir Gutes tun. Wir tun nur Böses. Wir sollten Gott repräsentieren, wie herrlich Gott ist, aber wir tun das Gegenteil. Es ist nicht nur, dass wir schlecht sind, sondern wir sagen Schlechtes über unseren Schöpfer. Und das ist ein Riesenproblem, weil die Strafe für diesen Arbeitnehmer oder Acker für uns ist der ewige Tod und die Bestrafung. Und wenn ihr darüber redet, könnt ihr das den ganzen Kapitel 1, 2, 3 verwenden. Unterschiedliche Gedanken, je nachdem, welche Fragen er hat. Du kannst ihn fragen, was bedeutet für dich Sünde? Ist es für dich Sünde, wenn man nach 22 Uhr noch Schokolade isst? Das wird die meisten Sünde definieren. Was ist Sünde? Was ist Gottes Maßstab? Hast du schon mal gesündigt? Da kannst du vielleicht die 10 Gebote durchgehen. Hast du schon mal gelogen? Hast du schon mal gestohlen? Hast du mal Lüste nach einer Frau nachgesehen? Jesus sagt, das ist Sünde. Also einfach diesen Aspekt durchgehen. Und du kannst von hier aus das tun. Und ihr, also, wenn ihr das sozusagen euch aufschreiben wollt, könnt ihr sozusagen in eurer Bibel vielleicht ein kleines Sternchen dran machen oder eine 1, 2, 3, 4, 5, dass ihr durchgeht. Ich finde, also ich denke, es ist hilfreich. Also 3 Vers 12 zuerst und dann 3 Vers 22. Vers 21 heißt, jetzt aber, Kontrast, und dann Vers 22. Nämlich, die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Jetzt kommen wir zu dem Evangelium. Wir sind die Arbeitnehmer, die unseren Gott total blamiert haben. Durch unser Verhalten. Jetzt sagt er, wir sollten gerecht leben. Tun wir nicht. Es gibt die Möglichkeit, dass dir vergeben wird. Und nicht nur vergeben wird. Du wirst von deinem Chef so behandelt, als hättest du ihn vollkommen perfekt auf der Messe präsentiert und den größten Verkaufsschlager dort präsentiert. Und das geht, indem jemand anders es für dich getan hat. Die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus Christus ist für deine Sünde am Kreuz gestorben. Und wenn du an ihn glaubst, wird ihm seine Gerechtigkeit angerechnet. Und man kann Vers 24 und 25 dann weitergehen, wo das so erklärt wird. Man kann es auch zusammenfassen. Paul Washer, das ist seine Lieblingsstelle hier, Vers 24 und 25 und weiter, wo er das Evangelium so prachtvoll erklären kann. Was heißt es, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist? Ich würde das im Gespräch machen. Also Fragen stellen, was er versteht. Und dann nach und nach die unterschiedlichen Sachen erklären. Also, Jesus Christus für die Sünden gestorben und das zugerechnet werden. Diesen Aspekt der Zurechnung würde ich auf jeden Fall erklären wollen. Das heißt sozusagen, wie du hast eine Riesenschuld gemacht. Dein Konto ist ins Minus gegangen. Nicht nur minus 100, nicht nur minus 1000, sondern minus 1 Million, wenn das irgendwie ein Girokonto erlauben würde. Du hast dir so eine Riesenschuld angelastet. Und es kommt Jesus. Und er nimmt all deine Schulden auf sich. Das heißt, du müsstest für die Sünde bestraft werden und er wird dafür bestraft. Er muss für deine 1 Million Euro arbeiten. Aber nicht nur das, dein Konto wird nicht nur auf Null gesetzt, sondern dein Konto wird auf Plus 1 Million gesetzt. Also ich glaube, Millionen klingt zu wenig in unserem Zeitalter, aber trotzdem können wir uns nicht vorstellen. Wir sind schon begeistert, wenn es vierstellig wird oder fünfstellig. Okay, das ist sozusagen, der Mensch ist Sünder, es gibt Vergebung. Und dann würde ich zum nächsten Kapitel gehen. Und ich würde es nicht überspringen in vielen Evangelien. Also es kann sein, dass man hier schon einen Punkt machen kann und sagen, willst du Jesus Christus annehmen? Aber Römerbrief hört hier nicht auf und ich denke, die sind wichtig für das Gespräch, dass man auch da weiter über die anderen Aspekte redet. Wenn wir zu Kapitel 5, Vers 1 dann kommen, also 3, Vers 12, 3, 22, Kapitel 5, Vers 1. Ich würde über den Aspekt reden, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er sagt nun da, wenn du an Jesus glaubst und dir alle Sünden vergeben sind, hast du etwas. Und zwar Frieden mit Gott. Ich weiß nicht, ob dir es bewusst war, dass du keinen Frieden mit Gott hast, wenn du nicht gerechtfertigt bist. Es ist nicht so, dass Gott, liebe Opa, ist im Himmel mit dem weißen Bart sitzt und denkt so, ach, die Menschen, die machen so schlechte Sachen. Ich würde ihnen doch gerne vergeben, aber die wollen ja nicht. Nein. Du bist im Unfrieden. Und wie nennt man Unfrieden? Krieg. Du bist in einem Krieg mit Gott. Auf dich kommt sein Zorn zu, wenn du nicht gerettet bist. Aber wenn du gerettet bist, dann hast du Frieden mit Gott. Die weiße Hanne, weiße Pfanne wird gehisst. Und es ist nicht nur, dass Gott Frieden mit dir hat, in dem Sinne, okay, ich werde dich nicht angreifen und dich nicht zerstören, sondern es ist Frieden auch im positiven Sinne. Ihr habt eine Beziehung miteinander. Er ist dein Gott und du bist sein Kind. Das ist, wenn du an Christus glaubst, hast du das Geschenk des Friedens. Über diesen Aspekt sozusagen, das ist, was viele suchen. Und das ist, wo im Herzen wissen, es fehlt etwas. Und es ist der Frieden mit Gott. Wenn ihr über den Frieden mit Gott geredet habt, gibt es unterschiedliche Aspekte, die man aus dem Leben eines Christen beleuchten kann. Und das würde ich tatsächlich tun. Darüber reden, was heißt es, Christ zu sein. Und ein Aspekt, den ich hilfreich finde, ist 6 Vers 15. Also 5 Vers 1 und 6 Vers 15. Oh, ist das so aufgeteilt? Wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Ich habe ja gerade erklärt, dass wir vollkommen versagt haben, aber weil Christus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, werden alle Sünden vergeben. Heißt das nun, als wenn du Christ wirst, darfst du machen, was du willst? Paulus sagt, wie nun, sollen wir sündigen? Ist es jetzt Sündigen vollkommen erlaubt und du kannst leben, wie du willst, weil du jetzt dir alle Sünden vergeben sind? Die Antwort der Bibel ist, das sei fern. Nein, stimmt nicht. Nun will ich kurz erklären, warum es nicht stimmt, dass wir nun tun können, was wir wollen. Nicht, weil du dadurch Gerechtigkeit mit Gott verdienst, sondern weil du jetzt befreit worden bist von dem Dreck der Sünde und du jetzt Gott dienen kannst. Wenn du davon befreit worden bist, warum solltest du freiwillig dahin wieder gehen? Das ist so dann das große Argument. Okay. Wenn uns alle Sünden vergeben werden, nur weil wir glauben, nicht weil wir gute Sachen tun, könnten wir nicht sagen, naja, da kann ich ja so viele sündigen wie will, da muss ich nur glauben und Gott wird mir alles vergeben. Ich kann mein Leben vollkommen genießen, Gott wird mir vergeben. Das Argument ist, warte, Gott vergibt nur, also das Argument ist nicht, naja, Gott vergibt nur so viele Sünden und wenn du mehr machst, dann vergibt er nicht mehr. Nein, so ist es nicht. Gott vergibt alle Sünden, wenn wir ihm glauben. Aber du musst mal einen Schritt zurücktreten und darüber nachdenken. Wenn Gott dich aus dem Dreck der Sünde rausrettet und dir vergibt und sagt, ich rette dich, damit du mir Gutes tust, warum solltest du freiwillig wieder sündigen gehen, wo er dich eigentlich doch für was anderes gerettet hat? Keine Ahnung, stell dir vor, du hast auf deinem schönsten Kleid einen richtig hässlichen Fleck durch irgendetwas hinbekommen. Und du bist verzweifelt. Auf einem Hochzeitsanzug ist so passiert. Wir waren verzweifelt. Ja, ich hatte so ein teures Ding gekauft und da kam richtig, vor der Hochzeit habe ich mir den Fleck drauf gemacht. Ja, so, was machen wir? Wie kriegen wir den wieder raus? Und stell dir vor, wir haben keine Lösung gefunden. Stell dir vor, du findest das super Gegenmittel dafür. Du musst es nur einmal raufmachen und schon ist es perfekt sauber. Was wäre die unvernünftigste Reaktion darauf? Naja, wenn ich das Gegenmittel habe, dann kann ich ja noch mehr Tinte und Dreck drauf machen, das wird ja alles weggehen. Das ist genauso zu sagen wie, ja, wenn mir vergeben ist, kann ich doch sündigen. Nein, dafür ist es doch gar nicht da. Du bist gerettet, damit du schön aussiehst. Nicht, dass du dich dreckig machst und dann wieder das Zeug drauf machst. Und dann würde ich zum letzten Punkt kommen. Also wir haben jetzt zuerst angeschaut, wir sind Sünder und wir sind vergeben. Wenn wir vergeben sind, haben wir Frieden mit Gott, leben aber nicht in der Sünde. Und der letzte Punkt ist, es würde um Heilsgewissheit gehen. Erinnert euch, Kapitel 9 bis 11 ging darum, wenn Gott versprochen hat, wird er es auch einhalten. Also dass Gott wirklich versprochen hat, dass seine Versprechen treu sind. Und das ist, denke ich, worum es in Kapitel auch 10 dann geht. 10 Vers, viele Stellen, warte, ich gucke mal, welches ich ausgewählt habe. Vers 9, wir können eigentlich den ganzen Abschnitt. Vers 9 würde ich markieren. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ich markiere das hier mal. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Ich würde über das Thema Heilsgewissheit reden. Ich würde das Wort nicht nennen, Heilsgewissheit, das ist verwirrend. Aber wenn du Gott dein Leben anvertraust, wenn du zu ihm betest und in deinem Herzen wirklich glaubst, dass er Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist ein Versprechen Gottes. Es hängt nicht an dir ab, ob du in den Himmel kommst und wie gut und heftig du glaubst. Gott hat es versprochen. Und Paulus zitiert hier jetzt für euch Erklärung. Paulus zitierte, denn jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Und er gebraucht diesen ganzen Abschnitt zu zeigen, wenn wir uns zu Gott wenden, dann ist er treu und wird das Versprechen einhalten und wird dich retten. Das ist natürlich jetzt mehr schon zu sagen, wenn jemand sagt, ja, also offen für das Evangelium ist in dem Sinne, dass er bereit ist, das anzunehmen. Dass ich über diesen Aspekt reden würde. Andererseits, wenn jemand sagt, nee, das will ich nicht annehmen, würde ich mit Warnungen kommen. Und wenn ihr die Predigten aus der Apostelgeschichte studiert, sind da jedes Mal Warnungen am Ende, wo sie zu vielen Leuten reden. Eine Warnung, das Evangelium nicht anzunehmen. Das tun wir oft nicht. Wir sagen, wie schön das Evangelium ist, aber wir sagen nicht, wie schlimm es, wenn man es nicht tut. Wir haben die Angst, den Menschen zu konfrontieren, oder? Ein Beispiel, Apostelgeschichte 13. Schlagt mal auf, Apostelgeschichte 13. Vers 38. Wollen wir mal zuhören, wie Paulus das Evangelium predigt. So sollt ihr nun wissen, Apostelgeschichte 13, Vers 38, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Oh, coole Zusammenfassung vom Evangelium, oder? Vergebung der Sünden. Gesetz der Mose hätte euch nicht reinmachen können, aber durch diesen wird jeder gerechtfertigt, der glaubt. Und wie endet er das? Vers 40. So habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was den Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Er warnt sie, diejenigen zu sein, die nicht glauben und die verachten. Und wenn die Predigt in der Apostelgeschichte durchgeht, ist es immer eine Warnung dabei. Vor allem, wenn man zu einem breiten Publikum redet. Und das ist eine Warnung an euch auch, die ich jetzt aussprechen will. Passt auf, dass du nicht verachtest. Christus ist für die Sünde der Welt gestorben. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, dann sagst du damit, Christus, der hätte doch ein paar Mal sterben können. Warum ist er überhaupt gestorben? Warum ist er auf diese Welt gekommen? Das ist gefährlich, das ist verachten, das ist sich über jemand lustig machen. Stell dir vor, eure Mama macht euch das schönste Gericht, die schönsten Pelmeni, die ihr euch vorstellen könnt. Und dann sagt das kann doch jeder. Wie oft würdet ihr nochmal Pelmeni bekommen? Soll ich ein Geheimnis verraten? Ihr würdet sie nochmal bekommen, weil sie euch lieb hat. So ist Gott auch mit uns. Aber was auch gefährlich ist, diese Entscheidung aufzuschieben. Sagen, ja, nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wenn ich älter bin. Wenn du heute verstanden hast, dass du ein Sünder bist und dass Christus für dich gestorben ist, dann schieb das nicht hinaus. Spurgeon hat eine Geschichte mal erzählt von jemand, der nah am Evangelium war, aber gesagt, nein, nächstes Jahr bekehre ich mich. Und dann wieder nächstes Jahr. Eines Tages wurde er richtig schwer krank. Ein guter Freund kam zu ihm und brachte ihm die Medizin. Und hat ein Schild auf die Medizin drauf gemacht. In einem Jahr einnehmen. Und er sagte, wie in einem Jahr? Ich brauche die Medizin jetzt. Und so ist es auch mit euch. Die Medizin ist da, das Evangelium ist da. schiebt die Einnahme von der Medizin nicht hinaus. Jedes Jahr, dass ihr nicht im Frieden mit Gott lebt, ist kein schönes Jahr. Mach den Schritt heute. Sag, Herr, ich gebe auf. Ich will nicht mehr alleine selbst das schaffen. Ich brauche dich. Du bist für meine Sünden gestorben. Ich will es nicht alleine versuchen, im Leben zu schaffen. Mach diesen Schritt heute. Schieb das nicht hinaus. Dieser Schritt sieht nicht so aus, dass du nach vorne gehen musst und jetzt vor uns allen sagen kannst, ja, ich bin ein Sünder und ich habe mich bekehrt. Könntest du machen? Du kannst mit jemand von uns reden und sagen, können wir zusammen beten? Wir würden gerne mit euch zusammen beten. Du kannst alleine auf deinem Zimmer machen. Vielleicht draußen ist besser hier, die Zimmer sind zu voll. Geh zu Gott und sag, Gott, ich brauche dich. Ich weiß, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich will das Geschenk annehmen. Ich will nicht derjenige sein, der ein Verächter ist, der sagt, ich brauche dein Geschenk nicht. Und dann darfst du all die Früchte dessen genießen, was wir gerade gelesen haben im Römerbrief. Weil jeder von uns ist derjenige, der Sünder ist. Christus ist für die Sünde der Welt gestorben. Und wenn du Frieden mit Gott haben willst, wenn dein Leben für das richtige Leben willst, ist der Schatz dafür offen. Und es ist nicht ein Leben, wo man sich abmüht, sondern es voller Freude ist, weil wir wissen, dass wir gerettet werden, weil die Ewigkeit auf uns wartet. Amen.
Amen.
Okay, wir machen jetzt, der Reihenfolge nach wird hier das Evangelium in 2 Minuten erklären. Das ist das Abendprogramm bis... Am liebsten würde ich es machen. Vielleicht müssen wir das morgen erfolgen. Morgen ist auch wenig Zeit. Doch, ihr könnt, die sich trauen, jetzt im Abendprogramm, also wir haben jetzt kein offizielles Spiel, oder? Nee. Ihr könnt gerne das üben. Ach so, ja, gerne Fragen. Mit dem Mund? Ganz kurz noch eine wichtige Frage. Es heißt, dass wir mit dem Mund bekennen sollen. Ist es nicht jetzt ein Werk, das wir dazu tun müssen? Nur wenn wir mit Mund Gott bekennen, dass wir gerettet werden? Es geht hier nicht sich darum, dass man sozusagen vor der Gemeinde das Zeugnis erzählt und dass man gerettet wird. In der Bibel ist zwischen Mund und Herz eine extrem enge Verbindung. Wovon das Herz voll ist, fließt der Mund über. Wenn du die ganze Zeit Quatsch laberst, das ist Quatsch in deinem Herzen. Und wenn du mit deinem Mund bekennst, sagst, Jesus ist Herr. Also, es muss von dieser Richtung ausgehen. Wenn du wirklich glaubst, wirst du es mit deinem Mund bekennen. Ganz praktisch sieht es in einem Gebet aus. Ein Christ betet. Und ja, es gibt nicht dieses Bekehrungsgebet, dass man irgendwie eine formulierte Form ist, die man sprechen muss und dann gerettet wird. Das ist nicht, wofür das da ist, sondern das ist, was ein Christ macht. Er bekennt die Sünde vor Gott im Gebet. Also jemand, wenn da Glauben ist, sprechen wir das zu Gott aus. Und das ist, worum es hier geht. Das ist ein Bekenntnis Gottes. Ich bin ein Sünder, ich brauche dich. Das, wozu ich ermutigt hatte. Und es wird sich darin äußern, dass wir von Christus reden, zu ihm beten. Das gehört zusammen. Das sind so wie 2 Seiten von der Medaille. Mund und Herz. Ja, stimmt. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das ist einfach parallel. Gut. Gibt es noch Fragen? Dann würde ich noch mit so einem beten und dann können wir den Abend genießen. In Gesprächen, in Spielen, in Spazierengehen, in... Ihr dürft gerne aufstehen. Nochmal kurz den... Herr, ich danke dir, dass du voller Gnade bist. Danke für den Römerbrief, danke für Paulus, dass er sich so viel Mühe gemacht hat, diesen Brief zu schreiben und dass wir ihn lesen dürfen. Bitte vergib du, dass wir ihn so wenig lesen, so wenig verstehen und dass wir manchmal Angst vor ihm haben. Ich bitte dich, Herr, dass wir ihn lieb gewinnen und dass wir auch, ja, dadurch, dass wir ihn lieb gewinnen, dass wir mit Feuer und Flamme anderen von dem herrlichen Evangelium erzählen können, das wir in dir haben. Amen.